Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von ProGes. Wir schaffen Gesundheit.
Ich kann mich sehr viel mit Resilienz beschäftigen und ich bleibe trotzdem verletzlich. Und es kann immer passieren, dass ich den Boden unter den Füßen verliere.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin wieder die hier die Fragen stellt. Wenn man sich so ein bisschen in der Welt umblickt, dann muss man schon sagen, wir leben in einer Zeit, wo man gerade gar nicht so wissen, was tut sich hier eigentlich. Da entstehen Kriege, die hatten wir Jahrzehnte nicht. Und selbst in unserem eigenen Umfeld, da verändern sich die Dinge rasend schnell. Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze. Ja, auch Partnerschaften gehen zu Ende. Also Veränderung, Unsicherheit, das ist das Thema in unserem Leben und das ist auch das Thema des heutigen Podcasts, denn Unsicherheit, die ist da, aber wie gehen wir damit um? Was können wir denn tun, dass wir Veränderungen besser verkraften, dass wir resilienter werden und darüber wollen wir jetzt plaudern. Ich sage herzlich willkommen, ich freue mich auf meine Gesprächspartnerin, sie ist Gesundheitspsychologin und Arbeitspsychologin, kümmert sich auch um einen eigenen Resilienzlehrgang. Herzlich willkommen, Renate Rechner.
Ich sage auch danke für die Einladung und herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir reden und ich glaube, das ist schon so ein Gefühl, das jeder im Moment ein bisschen kennt. Vielleicht so seit Corona in Wirklichkeit nochmal intensiver. So, es passieren Dinge, auf die haben wir keinen Einfluss. Und es ist so diese dunkle Wolke, die so ein bisschen über uns schwebt. Wir wissen nicht, geht sie wieder weg, kommt sie, bleibt sie, regnet es, stürmt es, schneit es, gibt es ein Gewitter. Warum ist diese Unsicherheit gerade so da? Was macht das mit uns?
Ja, ich habe so das Gefühl, dass im Moment die Unsicherheiten sehr groß sind, weil wir sind in einer Zeit, wo alles sehr schnelllebig ist mit der Digitalisierung. Es geht alles so rasch voran. Das, was heute gültig ist, das ist morgen schon wieder nicht gültig. Also wir bewegen uns in einem rasanten Wandel und wir wissen gar nicht, wo das hingeht. Und auch das macht unsicher. Wachstum ist da rundherum. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir in einem Land leben, wo der Wohlstand sehr hoch ist. Wir leben auf einem hohen Niveau. Und aus der psychologischen Forschung weiß man, also das war Daniel Kahneman und Tversky, die haben da eine Forschung betrieben und haben gesagt, die Angst vor Verlust ist wesentlich größer, als dass man eine Chance auf einen Gewinn hat. Und das heißt, wir haben ja in unserer Welt etwas zu verlieren. Und von dem her ist die Unsicherheit noch eine viel größere Gefahr. Und warum erleben wir Unsicherheit als Gefahr? Weil alle Lebewesen sind im Prinzip darauf programmiert, zu überleben. Und das ist das, was uns auch antreibt. Und Unsicherheit ist quasi das Gegenteil von Sicherheit. Unsicherheit bedeutet dann Gefahr. Und mit Gefahren müssen wir uns mehr auseinandersetzen. Man nennt es auch den evolutionären Negativismus, weil jede potenzielle Gefahr könnte ja auch dazu führen, dass es unser Überleben bedroht. Und darum müssen wir uns viel mehr damit beschäftigen, mit dem, was nicht funktioniert oder wo wir nicht wissen, wie was ausgeht, als dass wir uns mit den positiven, mit den schönen Dingen beschäftigen. Und von dem her erleben wir das jetzt alles auch ein bisschen bedrohlicher. Aber unsere Zeiten sind, glaube ich, nicht viel bedrohlicher als nur vor wenigen Jahrzehnten. Die 70er Jahre, die 80er Jahre waren ja eigentlich auch nicht einfach. Und die Jahrzehnte davor schon gar nicht. Und die Jahrhunderte davor auch nicht. Also wir leben in einer sehr guten Zeit.
Es begleitet uns in Wirklichkeit diese Unsicherheit immer schon und auch nach wie vor. Wir erleben es nur vielleicht gerade intensiver oder anders, weil sie, und das finde ich spannend, wir leben eben auf so einem guten Wohlstandsniveau, dass dieses zu verlieren viel schlimmer ist, als jetzt vielleicht eben in der Nachkriegszeit, wo so viel zu gewinnen war vielleicht.
Richtig,
auch.
Genau. Ja. Da war der Verlust schon da. Da hat man noch mehr aufbauen können. Und das hat auch mit den Menschen was gemacht. Was heute noch dazu kommt, sind natürlich die sozialen Medien. Wir können mit Informationen ganz anders umgehen. Wir haben viel mehr Informationen zur Verfügung. Also wir sind in einer richtigen Informationsflut auch ausgesetzt. Und die sozialen Medien, die verstehen sich auch darin, die haben gute Psychologen beschäftigt, nämlich dass man dranbleibt, dass man gleich, weiß ich nicht, ein paar Stunden gleich am Handy.
Weiter scrollt.
Ja, genau, weil es irgendwie spannend ist, weil wieder irgendwas uns triggert und uns ins Belohnungssystem im Gehirn geht. Und dazwischen kommen aber viele andere Informationen. Und dann schauen wir und das macht uns auch nicht glücklicher.
Absolut, glaube ich, können wir alle auch zum gewissen Grad unterschreiben. Jetzt ist das Leben ja ein Auf und Ab. Und in Wirklichkeit wissen wir das. Mhm. Das ist jetzt nicht großartig was Neues. Wir wissen, es geht nicht immer nur bergauf. Es ist mal, es gibt Höhen, es gibt Tiefen. Der Kopf weiß das, aber das Herz, das Gefühl weiß das manchmal nicht. Und dann sind wir in einem Tief und wissen vielleicht gar nicht so, wie wir damit umgehen können. Warum ist das so, dass der Kopf nicht sagen kann, ist ja eh klar, ist gerade ein Tief, wird schon wieder.
Weil wir das Tief als wesentlich bedrohlicher wahrnehmen. Und dort, wo es gut läuft, das ignorieren wir mehr oder weniger. Mit dem müssen wir uns nicht länger beschäftigen. Das bleibt nicht im Gedächtnis hängen. Und ich habe einmal eine Klientin bei mir gehabt und die hat genau von dem berichtet, wo sie gesagt hat, wenn es ihr gut geht, das kann es gar nicht genießen, weil sie weiß, dass es gleich wieder bergab geht. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie auch weiß, wann sie unten ist, dass es auch wieder bergauf geht. Mhm. Und dann hat sie mir mal angeschaut, weil das ist ihr dann nicht bewusst gewesen. Und das ist der springende Punkt. Und damit beschäftigt sich auch die positive Psychologie. Die schaut nämlich darauf, dass wir nicht nur auf das schauen, was nicht funktioniert, sondern dass wir auch auf das schauen, was funktioniert. Und ein bekanntes Tool aus der positiven Psychologie ist ja das positive Tagebuch. Mhm. Dass ich immer am Abend einmal drauf schaue, welche drei positiven Erlebnisse waren heute. Also dass ich ja da und einmal ganz genau hinschaue und mir überlege, was ist denn wirklich gut gerannt in meinem Leben, dass uns das mehr bewusst wird. Und das stärkt uns auch und das hilft uns dann auch, mit unsicheren Situationen umzugehen, weil wir die Erfahrung machen, es läuft auch gut.
Weil man ja sich manchmal dann so in diese Negativspirale selbst verfrachtet und dann sieht man immer nur das Negative und man kann sich eben an gar nichts mehr so richtig erfreuen. Und diese Dankbarkeitstagebücher, dass man sagt, okay, es war vielleicht doch etwas gut an diesem Tag. Genau. Durchbrechen vielleicht diese Spirale zum gewissen Grad.
Genau, weil es auch tagsüber beeinflusst. Wenn ich weiß, am Abend soll ich mir an positive Dinge erinnern, dann muss ich ja tagsüber schon ein bisschen die Aufmerksamkeit dorthin lenken, damit ich am Abend auch was aufschreiben kann. Und wenn ich das am Abend dann Revue passieren lasse, dann schlafe ich mit einem besseren Gefühl ein, weil ich weiß, boah, heute ist ja was Schönes passiert oder ich habe zu etwas beigetragen. Und man findet jeden Tag etwas Positives. Und wenn es nur ein guter Schluck Kaffee ist.
Also auch die kleinen Dinge zählen.
Es zählen gerade die kleinen Dinge, die machen es aus. Und nicht immer die großen Dinge, sondern das, was alltäglich ist, dass wir da wieder sehen, was es gut ist. Und das gibt uns auch Sicherheit, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen.
Jetzt hat man manchmal das Gefühl, wir alle leben ja in dieser Zeit. Das ist ja theoretisch gleich für alle. Es gibt Menschen, die können mit dieser Unsicherheit besser umgehen und andere, in Oberösterreich würde man sagen, küfeln mehr dran. Also denen geht's dabei schlechter, sie schaffen es weniger leicht mit Veränderungen auch umzugehen, mit unvorhersehbaren Dingen. Woran liegt das, dass manche das scheinbar besser können als andere?
Da kann es viele unterschiedliche Gründe geben. Es kann auch eine Depression zugrunde liegen zum Beispiel. Und das müsste man dann vielleicht auch abklären lassen, ob eine psychische Erkrankung vorhanden ist. Aber bei den meisten Menschen ist es wahrscheinlich eher so, dass wir eben auf das Negative mehr achten, das, was ich so eingangs gesagt habe, mit diesem evolutionären Negativismus. Wir müssen uns damit beschäftigen, um Gefahren auszuräumen. Was hilfreich ist in dieser Situation, ist, dass wir so eine leicht rosarote Brille aufsetzen in unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass wir uns die Dinge schönreden, dass wir wie Hans Guck in die Luft durch die Welt gehen und mir kann schon nichts passieren. Das ist damit nicht gemeint, sondern ein realistischer Optimismus. Aber dass wir trotzdem davon ausgehen, dass sich die Dinge gut entwickeln werden. Das brauchen wir einfach. Wir brauchen diese Erfahrung, dass wir auch selbst etwas bewirken können. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, ich muss für mich immer die Idee haben, was kann ich tun? Und manchmal ist es nur der nächste Moment, wo ich etwas tun kann. Und es geht nicht darum, dass ich die ganze Woche gleich weiß, was ich tue oder was ich nächste Woche tue, sondern was mache ich die nächsten 10 Minuten? Und die sind eigentlich entscheidend.
weil wir ja eben gerade in dieser Zeit sind, wo man sich auch oft mal machtlos fühlt, weil man kann gegen das große Ganze nichts tun, man kann gegen die Wirtschaftslage nichts tun. Wenn die Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen müssen, dann kann ich ja jetzt nichts dagegen tun und dann fühlt man sich eben machtlos. Aber diese Selbstwirksamkeit wieder zu entdecken, ist natürlich gerade, wenn es gerade schwer läuft, auch nicht so selbstverständlich.
Genau, aber man kann das auch trainieren, so wie man eben Resilienz lernen kann. Und da ist es zum Beispiel, gehört es einfach auch dazu, dass man drauf schaut, wo ist meine Handlungsfähigkeit, wo ist meine Selbstwirksamkeit. Was kann ich tun? Wo ist mein Optimismus? Wie kann ich den stärken? Was noch eine wesentliche Haltung ist, wenn wir jetzt Resilienz hernehmen, das ist auch Akzeptanz, Dinge anzunehmen, die ich nicht verändern kann, wo ich keinen Einflussbereich drauf habe. Das ist auch zu akzeptieren, so wie das Wetter.
Also kann ich mich jeden Tag ärgern, theoretisch, oder auch eben nicht.
Oder ich kann mir jeden Tag falsch anziehen, dass man mal kalt ist und einmal heiß ist. Aber ich kann mir richtig anziehen. Da muss ich mir, aber das ist eine Anpassung an die gegebenen Gegebenheiten, an die Situation. Und das ist dann hilfreich, wenn ich mir richtig anziehe, dann macht das Wetter auch Freude, egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint.
Also es sind in Wirklichkeit zwei Dinge. Das eine ist die Akzeptanz der Gegebenheiten, Dinge, die ich nicht ändern kann. Und auf der anderen Seite eben diese Handlungsfähigkeit, sich zu fokussieren auch auf Dinge, die ich ändern kann. Also es ist so eigentlich beides, das man theoretisch ein bisschen in die Waage bringen könnte.
Genau. Dass wir einfach auch darauf schauen, wo kann ich denn einen Einfluss nehmen auf die Situation? Und eine Möglichkeit habe ich immer, wie denke ich über die Situation? Und für meine Gedanken bin alleine ich verantwortlich. Und wie denke ich über eine Situation und wie denke ich über mich, wie ich mich in dieser Situation verhalte? Und da kann ich immer Einfluss drauf nehmen.
Gibt es da Fragen, die man sich vielleicht selber stellen könnte oder eben so Denkweisen, die man vielleicht für sich identifizieren kann und sagt, jetzt ist mir der Gedanke wiedergekommen. Aber jetzt habe ich ihn quasi identifiziert, jetzt kann ich ihn auch wieder wegschieben oder sagen, na, der Gedanke, der braucht mich nicht mehr berühren.
Ja, da gibt es so drei Fragen, die man sich vielleicht stellen kann. Nämlich, ist es wirklich so, wie ich mir das denke? Oder kann man das auch anders sehen? Und das Dritte ist, vielleicht hilft mir das, was ich mir gerade denke. Ist das hilfreich für mich? Und wenn es nicht hilfreich ist, wozu denke ich das dann? Und man könnte vielleicht noch eine Frage dazu geben, was würde ich denn meiner besten Freundin oder meinem besten Freund in der Situation raten? Oder was würde die darüber denken? Also da ein bisschen Distanz zu bekommen, ist immer auch hilfreich. Und ich kriege eben Distanz zu einer Situation, indem ich eben die Frage an eine Freundin weiterleite quasi. Mir vorstelle, jemand anderer befindet sich gerade in dieser Situation.
Genau, weil im Gespräch mit der Freundin, mit den Freunden, da ist man oft auch ganz viel schlauer, als man bei sich selbst
auf
manchmal
jeden Fall.
Ist.
Und man ist auch nicht so kritisch mit der Freundin.
Selbstkritisch sind wir natürlich gerne. Jetzt ist eine gesunde Vorsicht ja gut, dass man sagt, man geht jetzt nicht eben wie ein Hans Guck in die Luft durch das Leben, aber wann ist es denn zu viel? Wann kommt denn dieses Nachdenken, vielleicht auch das Vorsichtigsein in eine lähmende Situation, dass ich sage, jetzt geht's echt nicht mehr?
Das ist, wenn ich dann keinen Ausweg mehr aus dem Ganzen finde. Das heißt, je frühzeitiger ich diese Gedanken stoppen kann, umso besser ist es. Aber manche passiert ja auch, dass genau in der Nacht diese Gedanken kommen.
Oh ja.
Man wird munter und dann fängt man an zum Grübeln. Und dann wälzt man sich im Bett hin und her und ich nenne es dann den Nudelwalker-Effekt. Man kann nämlich das Problem wunderbar so ausrollen, es wird riesengroß, aber es gibt nichts an Lösungen dafür. Da wäre es gescheiter, auch diese Situation zu unterbrechen. Also gerade wenn ich mitten in der Nacht munter werde und ich bin da in Problem verhaftet, unterbrechen, die Situation unterbrechen, aufstehen, auch Fernsehen gehen in der Situation.
Tatsächlich,
das hilft, weil ich werde abgelenkt und dann Fernsehen ist ein wunderbares Schlafmittel, oder?
Ja, da gehen jetzt die Meinungen auseinander, oder?
Weil also manchmal dem, schon.
Ja, manchmal, ja, stimmt eh. Manchmal ja. Fernsehschlafen, das gibt's. Genau. Aber sich abzulenken, eben, dass man die Gedanken weckt.
Genau. Ja. Also aufzustehen, nicht im Bett liegen bleiben, weil man überhaupt nicht mehr schlafen kann. Oder die Gedanken auch aufschreiben. Was auch helfen kann, ist einen Podcast horchen.
Gerne, gesund und glücklich, natürlich.
Unbedingt. Oder zu googeln, welchen Resilienzlehrgang man besuchen möchte. Bei Progress gibt es einen tollen.
Ja. Beispiel,
also
ja.
Man kann sich mit anderen Dingen einfach beschäftigen, die viel mehr Sinn machen in dieser Situation. Und dieses Problem lässt sich in der Nacht wahrscheinlich nicht lösen. Da habe ich keinen Ansatz dafür. Und das heißt, bevor ich so zum Grübeln komme, auf Distanz gehen. Oder auch eine Entscheidung nicht sofort treffen, wenn ich an einem Tag etwas entscheiden sollte, wo ich mir nicht sicher bin. Auch dazu sagen, eine Nacht drüber schlafen, was anderes tun, Sport machen. Beim Sport hat man manchmal geniale Ideen. Also da wieder Distanz schaffen zu einer Situation und dann fällt es vielleicht leichter. Und es ist nicht hilfreich, ewig zu recherchieren, um eine perfekte Entscheidung zu treffen.
Oh ja.
Weil das werden wir nie schaffen. Und das Leben ist eher Versuch und Irrtum. Und da das anzunehmen, ich kann für nichts Sicherheit haben. Und meine Entscheidung ist auch immer mit einer Unsicherheit gekoppelt. Und es kann sein, wenn ich mir was kaufe, dass es auch ein Fehlkauf ist. Darf passieren. Vielleicht kann ich es umtauschen. Oder ich arrangiere mich mit etwas und finde dann auch Gefallen an etwas, was ich mir so nicht vorgestellt habe.
Manchmal passiert es ja dann, das ist dann, war doch gut. Aber man wünscht sich eben diese Klarheit, gerade vor Entscheidungen will man, und jetzt kennen, deshalb habe ich vorher so dieses laute Oh-Ja jetzt hineingerufen. Wir alle, dann googeln wir mittlerweile, wir befragen die KI mit Entscheidungsgrundlagen und dass man die Pro- und Kontraliste möglichst komplett hat. Und das kann gut sein, das kann aber auch in einem gewissen Grad belastend sein, weil man eben mit dieser Liste niemals fertig wird.
Nein, man wird nie fertig und man kann nie eine hundertprozentig richtige Entscheidung treffen. Das heißt, es bleibt immer so auch, ich nenne es jetzt Mut zur Lücke oder diese Unsicherheit, dass etwas nicht perfekt ist. Aber Perfektion ist auch langweilig. Dort, wo es nicht perfekt ist, dort wird es interessant. Und vieles kann man ja dann von den Entscheidungen auch wieder korrigieren. Ist es das, was ich heute entscheide, in 10 Jahren noch gültig? Oder ist in 10 Jahren die Welt sowieso wieder andere und stehe ich ganz woanders? Das weiß ich halt noch gar nicht. Also auch da nicht diese Wichtigkeit hineinleben, sondern auch da wieder ein bisschen zu relativieren. Also wie wichtig ist diese Entscheidung, die ich heute treffe, in 1 Jahr, in 10 Jahren? Und wen tangiert es in 100 Jahren noch?
Jemand Schlaues hat mal zu mir gesagt, was ist das, was jetzt gerade passiert im Vergleich zum Universum?
Genau.
Also mal die Relation zu sagen, ist das wirklich so wichtig gerade?
Genau.
Und man ist halt oft dann so auf einen Punkt fokussiert und sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, weil es, ja, wenn man eben die Distanz vielleicht nicht mehr geschafft hat.
Ja.
Jetzt ist diese Unsicherheit da und wir fürchten uns ganz oft vor Dingen, die ja gar nicht passieren. Und dann gibt es natürlich dennoch Schicksalsschläge. Wir sind bei gesund und glücklich. Es gibt Diagnosen, die plötzlich auf einen hereinprasseln, eben Arbeitsplatzverlust, weil Ehen auseinandergehen oder Partnerschaften auseinandergehen, Menschen sterben im Umfeld vielleicht, Dinge, die wirklich unvermittelt kommen, die mich halt so richtig den, also mal aus der Bahn werfen, den Boden unter den Füßen wegreißen. Kann ich mich auf das doch irgendwie vorbereiten? Also jetzt klingt es blöd, aber kann ich mich so resilient trainieren, dass ich, auch wenn so etwas passiert, den Boden eben nicht verliere unter den Füßen, da doch irgendwie gut durchkomme?
Ich kann mich sehr viel mit Resilienz beschäftigen, einen Resilienzlehrgang besuchen und ich bleibe trotzdem verletzlich. Und es kann immer passieren, dass ich den Boden unter den Füßen verliere. Diese Unverwundbarkeit, die wollte schon Siegfried erlangen, indem er im Drachenblut gebadet hat, aber eine Stelle blieb trotzdem verwundbar. Und so ist es mit uns im ganzen Leben. Wir bleiben irgendwo verwundbar. Das kommt immer auf die Dimension drauf an. Manchmal kommen so viele Dinge auf einmal auf uns zusammen und das schafft man dann vielleicht nicht. Und dann geht es auch darum, das anzunehmen und zu sagen, ja, das ist jetzt so. Und ja, es ist jetzt schwer. Und ja, ich habe das jetzt. Und es geht mir gerade nicht gut. Das kann immer passieren. Und das, was passiert, wenn ich mich mit Resilienz beschäftige, wenn ich mich mit diesen Schutzfaktoren im Vorfeld schon auseinandergesetzt habe, dann passiert es, dass ich mich vielleicht schnell erholen kann oder dass ich nicht so tief falle, wie wenn ich nicht vorbereitet bin. Ich vergleiche das irgendwie so wie mit einem körperlichen Muskeltraining. Menschen, die trainiert sind, die ja Muskelmasse haben, die können auch stürzen, die können sich genauso verletzen, aber die erholen sich schneller. Und die kommen schneller wieder auf die Beine wie Menschen, die keine körperliche Fitness haben. Für die ist es dann viel tragischer, wenn da was passiert.
Mhm. Zur Resilienz gehört auch wahrscheinlich ein bisschen, dass man diese Flexibilität sich aneignet oder erhält, dass man, wir alle sind in dieser Veränderungen mittendrinnen. Also, wie Sie haben es zu Beginn gesagt, die Digitalisierung, KI, alles kommt, es ist alles, wird alles gefühlt anders. Veränderungen passieren in einer Geschwindigkeit, die vielleicht schneller oder uns kommt es vielleicht schneller vor. Wie trainiere ich denn so auch diese Flexibilität, dass ich sage, okay, Veränderung ist jetzt da, ist es auch diese Akzeptanz zu sagen, okay, es ist halt so, jetzt muss ich mich halt neu einstellen. Wie schaffe ich es denn, dass ich das ein bisschen leichter, diese Übergänge vielleicht schaffe?
Diese Flexibilität ist vielleicht auch eine Grundhaltung, wie wir durchs Leben gehen. Dass wir uns immer wieder auch mit Neuem beschäftigen, dass wir neugierig bleiben. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir mitbringen können. Diese Neugier auf Neues, dazulernen, offen bleiben, sich für viele verschiedene Dinge interessieren, das hilft einfach. Und viele lesen, viele sich mit vielen Geschichten auseinandersetzen, Filme schauen, aber auch Musik hören, also etwas lernen, tanzen. Das alles kann helfen, auch flexibler zu sein, indem man einfach selbst quasi breit aufgestellt ist. Dann kann man so schnell nicht etwas umwerfen.
Also auch Wissen und diese Neugier, das finde ich einen guten Ansatz, dass man sagt, man bleibt nicht stehen, sondern dieses lebenslange Lernen ist keine Floskel, sondern tatsächlich.
Bildung ist ganz was Wichtiges. Das, was uns auch hilft, mit Unsicherheiten umzugehen. Je mehr ich weiß, umso besser kann ich damit umgehen.
Jetzt ist natürlich Resilienz, der Umgang mit Unsicherheit, was zutiefst Persönliches. Welche Rolle spielt denn auch mein Umfeld, meine sozialen Kontakte, meine Familie, wer auch immer dann rund um mich ist?
Der Mensch ist ein soziales Wesen und wir brauchen quasi von Beginn bis zum Schluss in unserem Leben mindestens eine Ansprechperson. Wir brauchen andere Menschen, mit denen wir uns austauschen können, wo wir Freude und Sorge teilen können, mit denen wir feiern können, mit denen wir aber auch weinen können, wo wir jemanden in den Arm nehmen. Das brauchen wir als Menschen. Und soziale Beziehungen sind extrem wichtig. Ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, ist ja nicht überlebensfähig. Das heißt, es braucht eine Bezugsperson. Das muss nicht die Mutter sein. Aber es braucht eine Bezugsperson, eine Person, die sich kümmert, wenn das Baby weint, wenn es Bedürfnisse hat. Das ist die erste Selbstwirksamkeitserfahrung, die ein Baby macht. Und die ersten 3 Jahre sind da entscheidend für das Leben. Also es ist ganz wichtig, dass da Kinder positive Erfahrungen machen mit Menschen, und nicht mit einem Display. Also das ist ein ganz was Entscheidendes. Und dass auch jemand da ist, der mich bei der Hand nimmt, der mich begleitet, lebenslänglich auch mitbegleitet. Also können immer wieder auch verschiedene Personen sein. Aber Freundschaften sind auch extrem wichtig. Und gerade im Arbeitsleben fällt es besonders auf. Ich kann einen Job haben, der finanziell gut ist, der inhaltlich total interessant ist. Und wenn das soziale Umfeld nicht passt, dann hilft das alles nichts. Ich habe am Sonntag am Abend Bauchweh, wenn ich daran denke, ich soll dann am Montag wieder hingehen in ein Umfeld, wo ich mich nicht wohlfühle. Im Gegensatz dazu, wenn ich dagegen Freundschaften am Arbeitsplatz habe, dann gehe ich mit viel mehr Freude hin. Ich freue mich, wenn ich die Leute sehe. Ich kann mich auch austauschen. Ich kann schneller Wissen erfragen. Ich kriege schneller Unterstützung. Auch in der Arbeitswelt, wenn ich mir nicht weiter weiß. Und wir brauchen immer auch Unterstützung von anderen. Niemand kann alles wissen. Und von dem ist das ein wichtiger Aspekt, dass wir einander vertrauen, dass wir füreinander auch da sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir wohlwollend, wertschätzend und respektvoll sind.
Und das ist auch gerade, wenn wir vorher auch die sozialen Medien angesprochen haben, der Ton dort ist nicht immer der freundlich wertschätzende. Man versteckt sich hinterm Display und das kann schon auch belastend sein, weil natürlich da gerade auch für junge Leute, die da sehr, sehr viel unterwegs sind, die vielleicht die sozialen Kontakte zwar haben, auch in der Schule oder wo auch immer, aber über diese Geräte, die wir immer vor uns haben, der Ton und die Wertschätzung und die Freundlichkeit und wie wir miteinander umgehen, hat man manchmal das Gefühl, da ist so ein bisschen das Kerze verloren gegangen.
Und es hinterlässt vielleicht auch eine Leere, wenn ich immer wieder schaue, wo sind denn gerade andere unterwegs, die da immer schöne Bilder posten. Das tut meiner Psyche nicht gut, wenn ich mich immer wieder mit dem auseinandersetze, wo mir ein schönes Leben vorgegaukelt wird, weil es ist nicht immer schön, was da gepostet wird in Wirklichkeit, wie man es erlebt. Es schaut nur schön aus.
Vielleicht auch das, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Man weiß wirklich nicht, wie es dem anderen gerade geht, was da in Wirklichkeit abgeht. Diese Bilder blenden natürlich.
Genau.
Aber wer weiß, was da gerade los ist. Und ich finde, es hilft auch immer, wenn man mit jemandem zu tun hat oder Auseinandersetzungen hat, zu sagen, wer weiß, was mit womit der oder die gerade zu kämpfen hat.
Genau.
Also das hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun.
Das ist nur Schein. Ja. Das, was da gerade eine Momentaufnahme, die da gepostet wird, aber Realität ist was anderes. Und zur Realität gehören nicht diese Bilder, sondern da gehört es, dass man Menschen sieht, dass man Menschen spürt, dass man Menschen riechen kann.
Und man sich da vielleicht auch so an der Nase nehmen kann, zu sagen, ich gehe jetzt mal wieder raus und ich mache mal wieder mal was aus und ich treffe mich wieder mal mit jemandem, weil das ist schon auch so das gefühlt zumindest seit Corona, dass man sagt, okay, soll ich halt überhaupt noch wohin gehen? Soll ich mich nur mit wem treffen? Ja. Passt die daheim auch?
Genau.
Ist ja auch okay zum gewissen Grad, aber diese Nähe, die hilft uns.
Absolut. Und vielleicht auch gemeinsame Unternehmungen, gemeinsam etwas spielen, auch etwas in die Hand zu nehmen, haptisch, Spiele sind extrem gesund. Und da lernt man vielleicht auch mit Unsicherheiten umzugehen, weil bei einem Spiel weiß ich ja auch nicht, ob ich gewinne oder nicht und ich lerne auch da zu verlieren. Und das ist ein wichtiger Punkt. Man soll Kinder da nicht immer gewinnen lassen. Die müssen auch da so eine Toleranz entwickeln, dass die Dinge manchmal nicht so gut laufen. Und die eigentliche Kunst besteht ja darin, dass man auch mit einem schlechten Blatt ein gutes Spiel machen kann.
Das können wir uns jetzt alle mitnehmen und zum nächsten Spieleabend einladen, weil Spielen ja wirklich Spaß macht. Und jetzt haben wir gehört, es lernen wir auch noch was dabei. Also sehr, sehr spannend. Vielleicht zum Abschluss, welcher Satz oder welcher Gedanke hilft Ihnen denn persönlich, wenn es um Unsicherheit geht, um die Zukunft, wenn Sie so nach vorne blicken? Gibt es was Sie so haben?
Ja, also mir fallen da meine Freundinnen ein, die dann mich trösten, wenn es mir nicht gut geht und die sagen, es geht immer irgendwie aus. Und es ist tatsächlich so. Oder so ein bisschen so nach dem Motto, wenn eine Tür zugeht, geht die andere auf. Und es ist im Leben so, es geht sie immer alles irgendwie aus.
Das stimmt. Zum Abschluss meine Abschlussfrage, die ich immer stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Ich poste täglich ein Bild des Tages auf meinem Status.
Okay.
Und das ist dann für mich immer so diese kurzen Momente eines Tages, wo quasi der Tag auch unterbrochen wird und wo ich schaue, wo ist heute etwas Schönes, wo ist was Interessantes, wo kann ich etwas erblicken, was man festhalten kann und was man teilen kann. Und das sind oft Kleinigkeiten, sei es eine schöne Blume, ein Regentropfen oder eine schöne Landschaft. täglich findet man etwas, was schön ist. Und das bringt mich auch in Bewegung.
Sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank für die Einblicke. Vielleicht haben wir ein paar Denkanstöße gegeben. Ich hoffe doch, weil für mich waren viele dabei. Ich empfehle an dieser Stelle auch immer den OÖ-Nachrichten zu lesen, natürlich. Gerne mittwochs den Gesundheitsteil und natürlich unsere Podcast-Folgen. Wir haben schon so viele, die wirklich spannend sind, auch mentale Themen, die ich immer so wahnsinnig wichtig finde. Also gerne nachhören auf nachrichten.at/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich sage Dankeschön und alles Gute weiterhin.
Danke sehr.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von ProGes. Wir schaffen Gesundheit.